Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Eine kurze Geschichte des Anleihenmanagement titeln wir heute. Rentenfondsmanager standen in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen. Erst gab es wenig Zins, dann keinen, danach sogar einen negativen. Im Anschluss haben wir einen Zinsanstieg selten gesehenen Ausmaßes innerhalb kürzester Zeit erleben dürfen, der die Rentenmärkte crashen ließ. Und zuletzt, da sinken die Zinsen schon wieder, dies und jenseits des Atlantik. Wir nutzen diesen Podcast, um die unterschiedlichen Phasen aus der Sicht eines Rentenfondsmanagers zu analysieren und zu kommentieren, um über Probleme, Herausforderungen, Timing, Opportunitäten, Handlungsalternativen und die Zukunft des Rentenfondsmanagements zu sprechen. Und wer kennt sich mit sowas aus? Zum Beispiel Norbert Schmidt, Fondsmanager in der Hemann Vermögensverwaltung und unter anderem mitverantwortlich für den Rentenfonds FU Monthly Income. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Guten Tag, Herr Drascher. Ich grüße Sie.
Herr Schmidt, das letzte Mal haben wir uns unterhalten über stabile, konstante Ausschüttungen. Ich hoffe, das läuft immer noch so, dass Sie da stabil und regelmäßig ausschütten können mit Ihrem monatlichen Fonds. Wir haben uns da über Frugalisten und alles andere unterhalten. Dieses Mal habe ich vorgeschlagen, dass wir uns so in Anlehnung an den Historiker Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, eine kurze Geschichte des Rentenfondsmanagements anschauen. Denn ich glaube, für Rentenfondsmanager waren das bewegte Zeiten in den letzten 5 bis 10 Jahren. Wenn wir so 5 Jahre mal zurückdenken, da haben wir diese Nullzinsphase gehabt. Wie war das damals für Sie? Es gab diejenigen, die gesagt haben, der Zins ist tot, der kommt nie wieder. Was haben Sie gedacht, wenn Sie damals solche Sätze gehört haben, in einem Umfeld, in dem Sie ja auch Zinsszenarien erleben durften, von denen Sie vielleicht im Studium in der Theorie wussten, aber sich wahrscheinlich nicht hätten träumen lassen, dass Sie das in der Praxis mal erleben dürfen. Und dann kommen welche an und sagen, der Zins ist tot, den wird es auch nie wieder geben. Was haben Sie damals gedacht und was haben Sie als Rentenfondsmanager in der Zeit gemacht? Was ist das Beste, mit sowas umzugehen?
Also ich denke, wir sind uns einig, es waren außergewöhnliche Zeiten. Am Ende war diese Parole, der Zins ist tot, hoch lebe die Dividende. Also es war zu dem damaligen Zeitpunkt rational. Also so krass das klingt, jeder, der sich gegen die Notenbanken gestellt hat, hat verloren, weil er eben auf der Rentenseite einfach keine Performance erzielt hat. Und für mich ganz persönlich muss ich aber sagen, dass wir ja genau in dieser Phase vor 5 Jahren auch mit unserem Rentenfonds gestartet sind. Und wir wollten ja bewusst dem Markt zeigen, dass hier was geht, auch wenn alle Welt sagt, auf der Zinsseite gibt es nichts mehr zu verdienen. Wir wollten ja bewusst den Unterschied machen. Der Preis dafür war, dass wir uns eben spezialisieren mussten, eben auf dieses Segment höherverzinsliche Unternehmensanleihen. Und das war sozusagen unser Weg, das ist unsere Strategie und unser Fokus. Den haben wir seitdem auch beibehalten. Aber dass man eben für den breiten Markt, also für Investment-Grade, Staatsanleihen und so weiter, für diese ganzen Märkte eben zu dem Schluss kommen musste, da geht ja nichts. Also das war rational. Und jeder, der sich dagegen gestellt hat und mit jedem Jahr, die diese Niedrigzinspolitik fortgeführt wurde, ist man eben nach hinten gefallen. Und von daher war das zum damaligen Zeitpunkt nachvollziehbar.
Das klang jetzt so ein bisschen nach dem Optimisten. Und wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, dann pflanze ich noch einen Apfelbaum. Mit anderen Worten, Sie haben in der Phase einen Rentenfonds aufgelegt, wo andere gesagt haben, Rentenfonds braucht die Welt nicht mehr. Was ja eigentlich nicht nur bedeutet, dass Sie eine Strategie gefunden hat, mit der Sie gesagt haben, da kann ich sag's mal so, der einäugige König unter den Blinden sein, sondern Sie haben diese Strategie auch gefahren, weil Sie davon ausgegangen sind, dass das ein zeitlich begrenztes Phänomen ist, dieser Nullzins. War Ihnen klar, es wird Zinserhöhungen früher oder später geben müssen? Und war Ihnen auch klar, da kommen wir ja gleich zu, dass Sie so scharf ausfallen würden, wie Sie dann gekommen sind?
Also ehrlich gesagt, das kann ich so nicht bestätigen. Also wir haben nicht darauf gesetzt, dass sich das irgendwann mal ändert. Wir mussten darauf vorbereitet sein, dass es sich mal ändert. Aber unser Punkt ist ja, wir sind aktive Fondsmanager. Wir wollten dem Markt zeigen, dass sich aktives Management lohnt, dass wir nicht nur unsere Kostenquote verdienen können, sondern eben auch ein Alpha gegenüber unserem Vergleichsindex. Also das war unser Ansatz, egal was da draußen passiert. Und hätte man mir vor 5 Jahren gesagt, welche zwei Extremszenarien wir in diesem Zeitraum erleben, ich glaube, das hätte mich schon mal noch sehr nachdenklich gemacht. Am Ende gehen wir jetzt natürlich gestärkt aus diesen Phasen hervor. Und jeder sieht, wie eben unsere Nische und der ganze Markt eben in diesen zwei Szenarien performt und sich entwickelt. Aber wie gesagt, unser Antritt war nicht, okay, es wird sich mal ändern, sondern unser Antritt war, egal welche Phase, wir sind immer ein kleines bisschen besser als der Markt.
Wenn man so will, ist man ja quasi aus dem kältesten Winter, in dem es keinen Zins gab, in den heißesten Sommer gekommen. Was hieß das für Ihr Portfolio? Wie haben Sie dann diesen Zinsanstieg von 4,5, 5% innerhalb von etwas mehr als einem Jahr, wie haben Sie den erlebt und was hat das mit Ihrem Portfolio gemacht?
Also ich spanne mal den Bogen ein bisschen weiter, wenn das okay ist. Also
Sehr
was
gerne.
ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, wir reden hier nicht über eine realwirtschaftliche Krise. Im Gegenteil, diese Inflation hat ja alle Nominalerträge angehoben. Also Umsatz ist gestiegen, ohne dass man real mehr absetzen musste, wenn man Preissteigerungen weitergegeben hat, die man auch auf der Kostenseite hatte. Und wenn man es geschafft hat, eben die Marge auch konstant zu halten, dann haben sich die EBITDAs auch hochinflationiert. Also wir reden hier in dieser Zinswende eben über ein rein finanzwirtschaftliches Phänomen. Also das heißt eine Realisation eines Zinsänderungsrisikos. Ja? Also die Bonitäten haben sich eigentlich nicht verändert. Im Gegenteil, sind sogar leicht besser geworden, weil eben die Nominalerträge gestiegen sind. Und deswegen, also wir haben kein realwirtschaftliches Thema, sondern ein rein finanzwirtschaftliches Thema. Und um das auf die Spitze zu treiben, wo man das sehr, sehr schön gesehen hat, war eben diese 100-jährige österreichische Staatsanleihe, die eben von Kursen bei maximal, also in der Spitze von über 200 auf unter 60, ich meine 40% runtergegangen ist. Ja? Also das ist eine Kursbewegung, die hätte man Anleihen nie zugetraut. Es zeigt ganz, ganz extrem, also was Zinsänderungsrisiko bedeutet. Es zeigt auch, dass dieses Zinsänderungsrisiko umso größer ist, je länger die Laufzeit ist. Und jetzt haben wir wieder den Link zu unserer Anlageklasse. Wir waren mit unserer Spezialisierung auf höher verzinsliche Unternehmensanleihen per se mehr geschützt als die länger laufenden Investment Grade und Staatsanleihen, weil eben in diesem Markt Laufzeiten bei Emissionen von 5 Jahren üblich sind. Das heißt, wir reden im Mittel im Markt immer über eine Laufzeit von 3 bis 4 Jahren. Und das hat eben einen natürlichen Schutz eben gegen dieses Zinsänderungsrisiko gebracht. Und on top hatten wir eben keine Spread-Ausweitung, also durch gestiegene Risiken, weil im Gegenteil, also diese Inflation, der die Ursache für diese Zinsanstiege war, also das hat quasi auch zu einer zusätzlichen Entschuldung geführt. Also wir können für unsere Risikoklasse sagen, dass wir uns da sehr, sehr gut gehalten haben. Und eben je länger die Laufzeit, und das hängt dann eben davon ab, welches Anleihensegment dann für den jeweiligen Investor interessant ist, gibt ja dann auch diese Laufzeiten, wenn da 7 bis 10 Jahre, 10 bis 20 Jahre und so weiter und der breite Markt. Also je länger die Laufzeit, je besser die Bonität, desto schlimmer eigentlich dieser Effekt aus diesem Zinsänderungsrisiko.
Also bei Ihnen ist es durch das Dach insoweit ein bisschen durchgeregnet. Sie sind feucht geworden, aber Sie haben nicht im Wasser gestanden wie andere, wo es richtig übel reingeregnet hat. Diejenigen, die eine positive Entwicklung wollten, das war nur derivativ möglich, richtig?
Das war nur derivativ möglich. Also was konnte man machen? Man konnte zum Beispiel Bund Future Short gehen. Also das hat sicherlich geholfen, also diese Rückgänge zu kompensieren. Wir haben auch in der Tat Long-Short-Fonds gesehen, also die sich extrem gut in 2022 geschlagen haben. Aber wir sind reine Long-Investoren und reine Long-Investoren, behaupte ich, konnten sich dieser Marktphase eben nicht entziehen. Und ja, je nach Laufzeiten hatten die eben dann entsprechende Kursverluste zu schultern.
Der Zins ist gestiegen und dann gab es diesen geflügelten Satz, mit Anleihen kann man wieder Geld verdienen. Und trotzdem sind da doch über einen längeren Zeitraum, über mehrere Monate, die Leute nicht mehr glücklich geworden, wenn sie Rentenfonds gekauft haben. Woran hat es gelegen? Haben die zu früh gedacht, man könnte damit jetzt wieder Geld verdienen?
Da müssen Sie mir helfen, weil ich diese Phase jetzt nicht zuordnen kann. Also wir haben im Vergleich zu Corona natürlich.
Anfang 2023, so im Frühling 2023, haben die Leute gesagt, so jetzt werden ja bald wieder Zinssenkungen kommen, jetzt kann man damit Geld verdienen und es ist keins verdient worden zunächst mal mit vielen Anleihenfonds.
Ja, Anfang 2023, das war noch die Phase, wo die Notenbanken sehr stark, also diese Zinsen angehoben haben. Das war noch nicht die Plateauphase. Also von daher war das sicherlich noch während des Sturms. Ja, also wir hatten am Anfang sicherlich eine Unsicherheit, wie weit geht das Zinsniveau wirklich nach oben? Wir hatten auch die Unsicherheit, wie weit geht eigentlich die Inflation nach oben? Also von daher, das war noch also mitten in diesem Anstieg, aber wir hatten dann in der Tat eine etwas längere Plateauphase. Ja.
Ja, und jetzt haben wir dann die Zinswende von der Zinswende wieder. Und jetzt sagen viele, schauen wir uns die Absatzzahlen an, sie investieren auch fleißig wieder in Rentenfonds. Und trotzdem gibt es da eine ganze Menge, die sagen, ja, das ist jetzt eigentlich schon wieder zu spät. Da hätten sie investieren müssen, da haben sie was verpasst. Wann hätten wir denn investieren müssen und was haben wir verpasst, wenn uns das jemand sagt?
Also für mich gab es einen Schlüsselmoment und das war die Rede von Mr. Powell Ende 2023, also wo er angedeutet hat, okay, die Zinsen werden auf jeden Fall erstmal nicht weiter hochgehen und der Markt hat daraus gleich gemacht, okay, die Zinsen werden jetzt relativ schnell runtergehen. Das war Ende November oder Anfang Dezember war diese Rede und da hat dann der Markt. Da hat dann der Markt eben tatsächlich, also für 2024, ich meine, damals sieben Zinssenkungen eingepreist. Das war sehr, sehr euphorisch. Und dieser Schlüsselmoment, also wo der Markt seine Erwartungen im Zinsniveau deutlich nach unten anpasst, das ist der Moment, wo sich dann eben auch diese Kurssteigerungen realisieren. Also man hätte der perfekte Zeitpunkt wäre gewesen, Anfang Q4 zu investieren. Aber wir haben auch danach, trotz der Enttäuschungen, also die Zinsen sind ja nicht so schnell runtergegangen, wie eben Ende 2023 gehofft. Auch da hätte man noch investieren können und hätte eben profitiert. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den einzelnen Anleiheklassen. Also für High Yield gilt das mehr als für Investment Grade. High Yield hat ja mehr profitiert, einfach durch die laufende Ertragskraft. Genau, also nach dieser Plateauphase und dem, wann ist es denn endlich soweit, war für mich diese Rede von Jay Powell der Schlüsselmoment, wo der Markt dann gedreht hat und dann auch tatsächlich diese Kurssteigerung, die man vorher schon gesehen hat, sie dann auch wieder kommen. Jetzt ist die Frage, darf man eigentlich erwarten, dass das Zinsniveau wieder so weit zurückgeht, wie unser Ausgangspunkt war. Ja? Wir hatten ja gesagt, okay, Nullzins und Negativzinsphase. Und da möchte ich ganz klar sagen, nein. Und deswegen verstehe ich auch jeden, der sagt, okay, wir haben eigentlich schon ganz, ganz viel von diesen Zinssenkungen in den Preisen schon drin. Ja? Also wir reden bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen über eine 12-Monats-Performance von knapp 10%. Also Investment-Grade-Anleihen. Risikoloses Asset. Wir reden trotzdem darüber, dass über 3 Jahre diese Asset-Klasse noch eine negative Rendite hat. Und trotzdem würde ich sagen, nein, also das Aufholpotenzial ist jetzt nach vorne begrenzt. Solange wir nicht annehmen, dass die Inflation, Entschuldigung, dass die Konjunktur deutlich einbricht und diese Investment-Grade-Anleihen wieder überproportional gesucht sind, weil eben das Zinsniveau noch weiter zur Konjunkturstützung reduziert wird, als es der Markt bisher erwartet.
Das war ja schon ein kleiner Ausblick, den Sie da vorgenommen haben. Ich hätte Sie jetzt auch gefragt, was Ihre Erwartung ist. Wir haben inzwischen in Europa zwei Zinssenkungen gesehen, zwei kleinere. Wir haben in den USA eine gesehen, die durchaus größer war als von vielen Marktteilnehmern angenommen. Sie erwarten keine dramatischen weiteren Zinssenkungen, sondern das, was wir im Augenblick so am Markt hören, würde ja da in die Richtung gehen. Drei, vier weitere in den USA binnen eines Jahres vielleicht oder in Europa. Ist das Ihre Einschätzung? Habe ich die richtig beschrieben? Und was heißt das dann für den Anleiheninvestor? Heißt das, ich muss jetzt wieder mit den Coupons leben, weil Kursgewinne passiert jetzt nicht mehr so viel. Muss mich wieder mehr auf das Bonitätsmanagement und Veränderungen einzelner Anleihen konzentrieren. Das würde ja bedeuten, die Sache wird jetzt wieder ungleich schwieriger, als zwischendurch diesen Schwung mitzunehmen.
Das klingt jetzt natürlich negativ, aber wir reden natürlich trotzdem über ein höheres Renditeniveau als vor 2 Jahren. Also ich denke, das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Aber ja, also wir hatten abweichend von der Marktmeinung vor 1,5 bis 2 Jahren, waren wir da sehr vorsichtig, haben hier höhere Inflationszahlen erwartet als der Markt und dementsprechend auch eine restriktivere Politik der Notenbanken als der Markt das erwartet hat. Wir haben auch angenommen, dass das Zinsniveau länger oben bleibt als vom Markt dann eingepreist hat. Natürlich immer gehofft, dass dann auch diese Kurssteigerungen kommen. Da waren wir auf der vorsichtigen Seite. Aber Stand jetzt wissen wir es nicht besser als der Markt. Also wir halten aktuell die Markterwartung für den besten Schätzer. Wir haben aktuell keine andere Erwartung als der Markt. Das heißt aber auch, also der Markt preist nach unserer Einschätzung eben im Moment ein Soft Landing ein und hat eben auch schon die nächsten 6 Zinssenkungen sowohl auf der europäischen als auch auf der US-Seite bis Ende 2025 eingepreist. Also das passt für uns zusammen. Und jetzt ist die Frage, welche Abweichung kann es dazu geben und was heißt das eigentlich für die einzelnen Assetklassen? Und da ist die Botschaft, wir reden halt in der Tat, also bei Investment-Grade-Anleihen eben über diese laufende Rendite und wir reden über eine Überrendite, wenn die Konjunktur schlechter läuft, als es der Markt erwartet. Also wenn dieses Soft-Landing-Szenario, wenn das so nicht eintritt, sondern eher Richtung Hard-Landing geht, dann werden eben diese Investment-Grade-Anleihen ein bisschen mehr Rendite als sichere Häfen generieren als jetzt dieser laufende Ertrag. Also dann werden wir an der Stelle und auch bei den Staatsanleihen dann zusätzliche Kurserträge sehen. Ein bisschen anders sieht das bei den High-Yield-Anleihen aus. Also wir reden hier weiterhin über eine extrem hohe laufende Rendite von aktuell 5,5%. Also dieses Renditeniveau, das gab es 2016, das gab es 2020 und jetzt im Laufe dieser Zinsänderung. Also das heißt, wir reden hier historisch über einen langen Zeitraum betrachtet immer noch über eine sehr, sehr, sehr attraktive Rendite. Jeden Tag, wo dieses Soft Landing Szenario hält, wo starke Konjunkturindikatoren reinkommen, am Ende auch die Inflation nicht ganz so schnell zurückgeht, wie es der Markt erwartet, werden High-Yield-Anleihen outperformen. Wenn es ein Hard Landing gibt, werden wir einen Kampf sehen, um das mal so auszudrücken, zwischen zwei Marktkräften. Nämlich das eine ist, auch High-Yield-Anleihen profitieren natürlich von Zinsänderungsrisiko. In dem Fall also Zinsen gehen runter, Kurse steigen. Auf der anderen Seite würden dann natürlich die Risikospreads zulegen. Das heißt, das Kurssteigerungspotenzial wäre dann begrenzt in so einem Szenario. Aber auch dann hätten wir weiterhin eine sehr, sehr attraktive Rendite. Genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, also dass wir an so einer Weggabelung liegen für diese unterschiedlichen Teile des Anleihenmarktes. Die einen bieten eben diese Absicherungsfunktion und die anderen sind eben long auf eine insgesamt stabile Konjunktur. Ja? Also das diese Marktmechaniken, die müssen einfach bewusst sein. Und wir reden weiterhin über ein sehr attraktives Ausgangsniveau von der Rendite.
Ja, wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen, merken Sie die Rückkehr des Zinses in der Weise, dass die Kunden für sich diesen risikoarmen Marktzins wieder entdeckt haben und deshalb Rentenfonds vielleicht auch mit anderen Augen sehen. Andere sagen mir, die Kunden ticken wieder anders. Die sprechen darüber, dass sie am Geldmarkt irgendwie auch knapp über der Inflationsrate was machen können, dass sie nicht bereit sind, dafür größere Risiken einzugehen. Es gibt plötzlich wieder Banken, die Zertifikategeschäft machen, keine Rentenfonds vermitteln. Und es gibt diejenigen, die sagen, komm, die Anleihen, das kann ich auch selber machen. Merken Sie das in den Gesprächen mit den Kunden auch, dass da jetzt, wo es Handlungsalternativen einfach durch diese risikoarmen Zinsen, durch diese Rendite wieder gibt, dass sich das Geschäft für Sie auch verändert?
Also wir sehen, aber das gilt eigentlich immer, ein sehr, sehr breites Spektrum. Also wir haben zum Beispiel auch Investoren, die sagen, okay, also die Aktienmärkte sind jetzt einfach extrem gut gelaufen. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Und gibt es nicht eine Alternative, ein bisschen Risiko rauszunehmen, ohne nach vorne jetzt groß auf Rendite zu verzichten? Also das ist, denke ich, auch ein spannendes Szenario. Dann auf der Sparerseite, da muss man eben auch sehen, dass eben die Banken nicht immer so spendabel waren, die Tagesgeldkondition 1:1 von der Notenbank weiterzugeben. Also hier sehen wir eben schon wieder den Gang zurück, den die ersten Banken ja einlegen und die Zinsen schon wieder reduzieren, auch bei ihren Kunden, obwohl wir weiterhin ein Zinsniveau von über 3% haben im kurzfristigen Bereich. Also das ist schon krass, also wie da die Kunden behandelt werden und auch da überlegen sich dann die Kunden, okay, was können wir tun? Entweder langfristig zinssichern oder eben einfach wirklich eine Alternative suchen, weil lohnt sich ja jetzt nicht mehr, einfach Cash liegen zu lassen. Ja. Aber es ist wie immer eine sehr große Bandbreite.
Wenn wir uns die Absatzzahlen anschauen, dann sind ja in Europa die meisten Gelder, die in Rentenfonds geflossen sind, in aktiv gemanagte Rentenfonds geflossen. Im Aktienbereich ist das anders, da ist es mehr passiv. Aber passiv hat im Rentenbereich bisher noch eine untergeordnete Rolle im ETF-Bereich gespielt. In Europa muss man sagen, schaut man in die USA, ist da ein weitaus höherer Anteil im Verhältnis, der schon in passive Rentenanlagen geht. Deshalb Frage, wie erklären Sie sich das, dass da drüben viel mehr im Verhältnis in passive Renten Investments fließt als hier?
Ich kann es mir nicht erklären. Auf der anderen Seite möchte ich aber einen Punkt hervorheben. Also wir sehen halt sehr logische Gründe, weshalb man eben im Anleihenbereich Alpha generieren kann. Und das gilt umso mehr für die höher verzinslichen Unternehmensanleihen. Also vielleicht ist das auch einfach der Grund für diese Diskrepanz. Also, wenn ich ehrlich bin, also im Investment-Grade-Bereich könnten wir als aktive Fondsmanager viel weniger Mehrwert generieren als im höherverzinslichen Bereich. Und dann hängt es vielleicht auch eben einfach mit dieser Differenzierung zusammen.
Naja, zwei Aspekte, die das vielleicht mitklären würden, ist zum einen das Thema der Rentenlaufzeit-ETFs. Da gibt es eine ganze Menge, die sagen, eigentlich reicht mir das, ein solides Bündel, das ich bis zur Fälligkeit halte, wenn da zur rechten Zeit gekauft worden ist, dann soll mir das reichen. Das könnte ja eine Betrachtung sein. Und das andere ist das Thema der sogenannten aktiv gemanagten Renten-ETFs, das sich ja auch dann verbreitet. Wie kommentieren Sie diese beiden Bereiche und sprechen wir es ruhig mal an Ihrer Strategie durch? Ist vorstellbar, das, was Sie da machen, als einen aktiv gemanagten Renten-ETF aufzulegen?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997 als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zieh.de. Viel Spaß beim Lesen.
Also grundsätzlich ja, schließe ich das nicht aus. Also ich halte das für grundsätzlich nach vorne strategisch interessant, wobei dann also die Analyse, die könnte nicht 1:1 in so einem aktiven ETF abgebildet werden, zumindest nach meinem Verständnis von einem aktiven ETF. Also wir sehen gewisse handwerkliche Themen, die unser Rentenfondsmanagement ausmachen, die man eben automatisieren könnte. Wir sehen aber eben auch analytische Themen, wo wir sagen, nein, also hier würden wir in Mechanismen, in Kennzahlen und so weiter eingreifen, also die wir dann nicht ETF-fähig halten. Ja, so will ich das mal ausdrücken. Am Ende, ich könnte mir auch vorstellen, also aktiver ETF, also nach alter Denke ist das ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Also von daher ist es vielleicht auch aktives Management in einem ETF gewandt. Und also die Kostenquoten, am Ende ist das eine gesichtswahrende Lösung vielleicht auch, um hier Kostenquoten auch marktgerecht bei der neuen ETF-Konkurrenz dann auch darstellen zu können.
Ja, ich frage das vielleicht auch mal mit Blick darauf, ein ETF sollte ja liquide sein, dass man vielleicht das ein oder andere Opportunistische im Rentenbereich mitnehmen kann, was aber nicht den Liquiditätsanforderungen entspricht, die man an ein intraday-börsengehandeltes Investment haben sollte. Sind da vielleicht die Grenzen gesetzt?
Das kann sein, aber das übersteigt jetzt auch meinen Einblick, muss ich gestehen. Das kann ich so nicht beantworten.
Ja, wollen wir uns an einem Fazit versuchen. Was ist der Kern vom Rentenmanagement in diesen Tagen? Und was ist das, was man in Zukunft von seinem aktiven Rentenmanager in Ihrem Falle erwarten darf? Denn das ist ja die Frage, die sich diejenigen stellen, die sich dann für einen solchen Fonds interessieren.
Also, ich denke, wir haben weiterhin das haben wir herausgearbeitet, sowohl auf der Investment-Grade-Seite als auch auf der High-Yield-Seite. Viel interessantere Renditeniveaus als vor 2 Jahren. Also das spricht definitiv für diese Anlageklasse. Wir haben im Investment-Grade-Bereich das Feature, dass wenn das Soft-Landing in Gefahr gerät, weil die Konjunktur Richtung Hard-Landing abdriftet im Zuge des Zinsanstieges, dass wir dann hier eine zusätzliche Absicherungsfunktion haben. Auf der anderen Seite, bei den High-Yield-Anleihen haben wir eben, solange dieses Soft Landing bleibt, haben wir hier weiterhin extrem attraktive Chancen, eben nicht nur hohe Coupons zu erzielen, sondern eben auch darüber hinaus noch Kursgewinne. Wir sind aus dem Lager Soft Landing und sind hier sehr, sehr optimistisch für den High-Yield-Bereich. Genau, und halten eben Anleihen auch heute noch, auch nach den ersten Zinssenkungen, auch der bereits eingepreisten Zinserwartungen für ein weiterhin attraktives Anlagesegment.
Eine kurze Geschichte des Anleihenmanagements kann man auch so sagen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, das reicht eigentlich für das ganze Leben eines Rentenfondsmanagers, um die Bandbreite der Gefühle darzustellen. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts, Herr Schmidt. Nichtsdestotrotz frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung zum Schluss. Haben Sie uns etwas mitgebracht, was vielleicht was mit dem zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben? Oder was beschäftigt Sie sonst derzeit so auf Ihrem Nachttisch liegend an Lektüre?
Also es gibt ein Buch, was mich auch begeistert hat. Das nennt sich The Power of Small und sagt einfach, dass der große Unterschied entsteht aus vielen kleinen Unterschieden. Und das ist eigentlich das, was uns auch in unserer täglichen Arbeit prägt. Also von daher ist das die Buchempfehlung für heute.
Die nehmen wir mit, Herr Schmidt. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie unseren Kanal Fondsgedanken abonnieren, wenn Sie ihn bewerten, wo Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie den Kollegen weiterempfehlen und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Chill.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.